herzlichen guten Morgen.
Liebe Menschen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer von Okay Cool, ich darf euch von Herzen gratulieren, dass ihr ein weiteres Mal beim genau richtigen Podcast eingeschaltet habt, nämlich dem Podcast, der euch hier bei Okay Müd um 5 Uhr morgens und dann danach, wann immer ihr wollt, begrüßt in der neuen Woche. Und zwar nicht nur mit persönlichen Worten von mir, Dom Schott, hallo, ich bin's, sondern auch mit einer Release-Liste, die von Herzen und mit aufmerksamen, vielleicht aber auch noch leicht müden Augen kuratiert wurde für euch. Mit anderen Worten, ich bin's und ich erzähle euch mal wieder, welche tollen Spiele, hoffentlich, diese Woche bis Sonntag erscheinen. Wir befinden uns am 13. April, jetzt in diesem Moment, wenn ihr das hört, und dürfen uns freuen auf die Spiele bis zum 19. April. Und wie immer werdet ihr alle Spiele, die ich hier nenne, auch noch einmal in der Übersicht, in der Folgenbeschreibung wiederfinden, damit auch der müde Kopf eine zweite Chance bekommt, all die Spiele nochmal nachzulesen, die hier genannt werden. Bevor wir dazu kommen, möchte ich ein kleines Geständnis loswerden, ein Geständnis gerichtet an ein, ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, französisches Entwicklerstudio, könnten auch Schweden sein, ich war mir in der Recherche nicht ganz sicher, ist auch nicht so wichtig, die ein Spiel veröffentlicht haben, auf das ich mich lange gefreut habe. Ich hatte es sogar letzte Woche hier bei Orky Myth vorgestellt als einen der interessantesten Releases der Woche. Und die ich kurzzeitig hintergangen habe. Ich möchte es erklären. Ich spreche von dem Titel Spark in the Dark, ein Funken in der Dunkelheit, ein Dungeon Crawler, aber bleibt bei mir, nicht wie Wizardry und Co., der olle Kram, den ich ja auch ganz toll finde, sondern es erinnert eher an ein isometrisches Dark Souls-Erlebnis. Man ist unterwegs in einer wirklich düster, finstersten Fantasy-Mittelalter-Welt in dunklen Kavernen und muss im Grunde versuchen, dort zu überleben. Und das Besondere an diesem Spiel ist zum einen die also bedrückend düstere Atmosphäre. Man sieht nur wenige Meter weit, im Schatten tummeln sich Skelette, Spinnen und andere schlimme Monster. Man kommt an Leichen vorbei, die man looten darf und muss, um Rüstungen an sich zu nehmen, irgendwelche Waffen oder anderen Heilgegenstände. Und das ist auch notwendig, denn das ist die zweite Besonderheit dieses Spiels. Es ist ein knallhartes und sich selbst nur wenig erklärendes Hardcore-Dungeon-Crawler-RPG. Also zwei Schläge mit etwas Pech können es bereits gewesen sein, wenn man eine leichte Rüstung trägt. Man muss viele Gegenstände erst einmal experimentell verwenden, um zu verstehen, wofür sie eigentlich gedacht sind. Und hinter jeder Ecke in diesem 3D-Dungeon kann eigentlich schon die tödliche letzte Begegnung mit irgendeinem Gegner warten. Es ist eine Art von Spiel, die ich persönlich sehr gerne mag. Ich fühle mich in diesem Genre wohl und ich mag es auch so entschleunigt bibbernd, um meinen Lebensbalken zu fürchten, erst recht in so einer Dungeon-Fantasie. Und deswegen freute ich mich da sehr drauf. Spark in the Dark, als Early Access-Titel erschienen, letzte Woche, hab mir das gekauft, 15 Euro oder was, hab mir das installiert und habe es erst einmal voller Begeisterung eine knappe Stunde gespielt. Und dann aber, während dieser Stunde, fiel mir eine Sache auf, die mich richtig unglücklich machte und sogar enttäuschte. Und das war nur möglich, weil ich eben so hohe Erwartungen an das Spiel hatte, dass ich dann auch so enttäuscht werden konnte. Nämlich, dass ausgerechnet das Kampfsystem, das Schlagen auf Gegner, zum einen denkbar simplistisch gehalten ist. Also es gibt eine Taste zum Zuhauen und das war's. Auch keinen leichten oder schweren Angriff, einfach nur hauen. Und zum anderen, das Trefferfeedback ist nicht das Befriedigendste. Man merkt schon, man haut wo drauf, aber es fehlt Wumms und es fehlt so eine Art Kollisionsabfrage. Und das ergibt so ein Wischiwaschi-System, das mich dann so enttäuscht hat, dass ich das Spiel tatsächlich zurückgegeben habe. Ich habe die Refund-Funktion von Steam benutzt. Das war ein Zeuge meiner großen Enttäuschung, weil ich das Ganze drumherum ganz zauberhaft finde. Musik, Leveldesign, die Stimmung, Gegner, das ist toll. Aber ausgerechnet das Kampfsystem, das war ein Dealbreaker. So, aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das war tatsächlich jetzt vor wenigen Tagen, also wirklich direkt zum Release dann. Und dann habe ich eine Nacht geschlafen, einfach so, auch noch nicht mal drüber geschlafen. Ich habe nicht mehr über dieses Spiel nachgedacht, ich habe einfach geschlafen. Am nächsten Morgen wachte ich auf. Und dann war es das Gefühl, wie als hätte man eine Beziehung zu früh beendet mit einer Person, weil man das Gefühl hatte, man ist über einen ersten Konflikt gestolpert, nachdem man eigentlich keine Hoffnung mehr sah. Aber nach dieser einen Nacht guckt man nochmal auf diese Trennung zurück und denkt sich, was war ich für ein Idiot? Was war ich für ein Trottel? Wegen sowas machst du Schluss? Und dann bin ich wieder in den Steam Store reingegangen und hab mir Spark in the Dark nochmal neu gekauft. So, und jetzt hab ich's. Das Kampfsystem ist nach wie vor eine kleine Enttäuschung, aber ich habe anerkannt, dass dieses Spiel zu mir gehört und ich zu diesem Spiel. Es macht zu vieles zu schön und trifft zu sehr in meine liebsten Spielfantasien hinein, wie ins berühmte Schwarze. Ich lasse es jetzt auf der Festplatte und hoffe und verfolge die Entwicklung dieses Spiels weiter. Ich werde auch darüber schreiben, wenn ich jetzt nochmal einige Zeit mehr mit diesem Spiel verbracht habe, bei OKCOOL 3000, der nächsten Ausgabe. Da wird es eine Rezension zu diesem Spiel nochmal in aller Ausführlichkeit geben, mit weiteren Einblicken, die sich dann vertieft haben nach hoffentlich weiteren Spielstunden. Bin ich schon sehr gespannt, was ich da noch so entdecken werde. Da könnt ihr euch drauf freuen. Übrigens bei der Gelegenheit, das sollte keine Neuigkeit mehr sein, falls zumindest das Vorwort der letzten Ausgabe OKCOOL 3000 aufmerksam gelesen wurde, also dieses monatlichen Spielezeitschriftchens, das ich selbst designe und fülle mit Inhalten. Jeden Monat gibt's das. Das war jetzt einige Ausgaben lang immer gratis verfügbar für alle Leserinnen und Leser, die da Bock drauf hatten. Und dann erreichte dieses Projekt, muss ich sagen, einen Punkt, an dem ich merkte, es gibt jetzt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Es ist immer mehr gewachsen an Inhalten, an Aufwand, an Energie und Arbeit, die da drinnen steckt. Entweder ich schraube das wieder komplett zurück und mache es wieder kleiner und dünner als Heftchen, um es weiterhin mit einem guten Gewissen auch gratis verfügbar zu machen. Oder ich setze diese natürliche Evolutionsstrecke fort und mache es noch geiler und noch dicker und noch mehr bestückt mit weiteren coolen Kategorien. Jetzt sind da drin schon Interviews, Kolumnen und Kurzkritiken, aber da ist noch Raum für mehr. Und das geht aber nur, wenn ich das als Teil des OKCOOL Steady Abonnements anbiete. Ich glaube, das ist, muss man nicht groß erklären, das ist eigentlich sehr leicht verständlich, dass wenn ein Angebot, das so viel Arbeit kostet und natürlich auch viel Spaß macht, aber auch viel Arbeit kostet, immer größer wird, dass man das nicht unendlich einfach gratis anbieten kann. Das ergibt keinen Sinn und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ab der nächsten Ausgabe das als Teil des Abonnements, ganz normal für alle, die 5 Euro ohnehin schon in den Geldbeutel reinschmeißen, dass das dann ein Angebot wird, das exklusiv für diese Steady-Supporter verfügbar ist. Das bedeutet für euch da draußen, wenn ihr neugierig seid auf die Welt von OKCOOL hinter der Steady-Paywall, dann habt ihr jetzt einen Grund mehr zu sagen, Mensch, das möchte ich unterstützen, das schaue ich mir mal an. Und wenn es euch nicht passt, man kann es ja auch jederzeit wieder kündigen, dieses Abonnement. Ihr hinterlasst da nicht mehr als einen weinenden Dom, aber das ist in Ordnung. Auch diese Tränen werden trocknen. Spaß beiseite, freue ich mich drauf. So, nun aber, wir gehen rein in die neue Spielewoche und zu den Releases, die da auf uns alle warten. Bitteschön. Als allererstes darf ich euch beglücken mit der Neuigkeit, dass ein Spiel am 13. April erscheint für PC, Xbox und PlayStation, das euch womöglich genau zur richtigen Zeit erreicht. Denn ich bin persönlich der Meinung, es gibt im Leben immer eine freie Stelle auf der Festplatte für, ich sag mal, intellektuell wenig anspruchsvolle, aber spielmechanisch wahnsinnig befriedigende Shoot'em-ups. Und genauso eines nähert sich uns am 13. April. Es heißt Gunboat God, ist eben ein 2D-Sidescroll-Shoot'em-up auf hoher See, in dem wir ein Strichfigürchen auf einem Boot, wobei zunächst ist es eigentlich fast nur ein Floß, steuern von links nach rechts über die hohe See und wir werden dabei angegriffen von den klassischen Gegnern einer Bootsfahrt, vor allem Vögel und Fische. Und auf die müssen wir schießen, na klar mit Kanonen. Und das war's. Das ist die Spielidee. Aber jetzt kommen natürlich all diese Besonderheiten, die das Spiel so einzigartig machen. Erstmal die Inszenierung spektakulär. Es ist so ein psychedelischer Zeichentrick-Stil. Und vor allem wir, also unsere Figur und das Boot, sind mit so schwarzen Schlagschatten und einer weißen Silhouette gezeichnet. Wir heben uns richtig schön von dem bunten Bildhintergrund ab. Ist ein ganz toll anzusehender Look, den ich sehr mag. Dazu kommt das, was Spark in the Dark leider noch nicht zu bieten hat, ein ganz großartiges Trefferfeedback. Wenn man da mit Kanonen irgendwo hinwumst, dann wumst es aber auch so richtig. Ich habe es jetzt am PC mit dem Xbox-Controller in der Hand gespielt und dann vibriert es auch noch so toll. Also das Spielen selbst wortwörtlich macht einfach Spaß. Und dann drumherum, um das quasi noch komplett abzurunden, gibt es so einen ganz modernen Drum-and-Bass-Soundtrack, der das Ganze auch noch so beschwingt macht. Und all das zusammen ergibt dieses schöne und kleine Side-Scroll-Spielchen, das dann auch noch, um so eine gewisse Langzeitmotivation reinzubringen, Metroidvania-Elemente reinbracht. Quatsch, das ist das falsche Wort. Roguelite, nicht Metroidvania. Roguelite-Elemente reinbringt. Das bedeutet, man kann das Boot nach und nach größer machen, ausbauen, mit neuen Items versehen, neue Schieß- und Verteidigungseigenschaften hinzufügen und so den eigenen Spielstil ein bisschen schleifen und prägen. Und das ist es. Das ist Gunboat God, entwickelt von Jensen R.A.D., ein kleineres Studio aus Australien, die auch schon einige Zeit unterwegs sind, aber das scheint hier deren ambitioniertestes Spiel bisher zu sein. Ich habe die Demo bereits ausführlich gespielt und die hat mir wirklich gut gefallen. Und zwar so gut, dass ich euch dieses Spiel hiermit empfehlen möchte. Gunboat Goat am, oh Gott, Gunboat. Naja, ihr habt es ja gehört, Kanonenboot Gott am 13. April. Los geht's. Seit meiner Nachholaktion, meiner zweiten Nachholaktion sogar schon zu Hollow Knight, man kann das nachhören im Steady-Programmkatalog von Okay Cool, habe ich ein großes Auge und neugieriges Auge geworfen auf alles, was aussieht wie Metroidvania-Plattformer. Jetzt ist das Wort richtig verwandt, nicht eben wie bei Gunboat God. Und deswegen habe ich mich ganz doll gefreut, entdeckt zu haben Before I Go, das ebenfalls am 13. April erscheint für PC, Switch, Xbox und die PlayStation. Und dort spielen wir ein Kind, das sich in einer ganz bizarren und auch durchaus gruselig schockierenden Fantasiewelt mit Themen wie Sterblichkeit und Vergänglichkeit auseinandersetzen muss. Warum genau, das werden wir wohl dann zwischen den Zeilen während dieses Spiels erleben und erfahren. Bis dahin aber haben wir es zu tun, vor allem mit spielmechanischen Herausforderungen. Es wird geschossen, es wird gesprungen, es wird Geschicklichkeit verlangt. Ebenso wie man sich auch einen Hollow Knight eben vorstellen kann, 2D-Plattformer, man guckt von der Seite rein. Wobei dieses 2D muss ich eigentlich hochschrauben auf ein 2,5D, denn diese Figuren und auch die Levelumgebung, über die man sich beschwingt, die hängen zwar zweidimensional im Level drin, man kann also auf die springen oder sie unterlaufen, aber sie haben diese 3D-Charakteristika, sie haben mehr Räumlichkeit als ein Metroidvania, ach Quatsch, was habe ich denn immer mit diesem Wort heute? Sie haben mehr Räumlichkeit als ein Hollow Knight uns zum Beispiel anbietet. Sieht ganz hübsch aus, hat so ein ganz eigenes Geschmäckle und wird eben auch nochmal dadurch interessant, dass es um sehr viel ernstere Themen noch geht als in einem Hollow Knight. Ich weiß. Auch Hollow Knight hat das ein oder andere Drama und die ein oder andere Tragik zu bieten. Ihr habt es ja jetzt mittlerweile erfolgreich durchspielen können. Aber hier geht es um Themen, die einen sehr viel stärkeren Echtweltbezug haben, eben Sterblichkeit und Vergänglichkeit, was man quasi so nebenbei erfährt, während man sich durch diese bockschweren Level durchspielt. Ich find's hochinteressant, wer da also Bock drauf hat, auch wieder mal so eine Art Spiel, soll hiermit empfohlen worden sein, Before I Go am 13. April für PC, Switch, Xbox und Le PlayStation. Am 14. April werde ich jubelschreiend aufstehen und mich freuen, dass ich jetzt endlich dieses Spiel, was da erscheint, installieren, kaufen und ausprobieren kann. Ich freue mich riesig drauf. Es heißt Replaced, erscheint für PC, Xbox und PlayStation. Und erst dachte ich, und ehrlich gesagt dachte ich viel zu lange, das wäre ein Point-and-Click-Thriller-Adventure à la The Drifter, was vor einigen Monaten erschien, was wir auch bei Okay Cool besprochen haben in aller Ausführlichkeit. Hochinteressanter Podcast, hochinteressantes Spiel. Aber dann merkte ich, es stimmt ja gar nicht, Replaced sieht auf den ersten Blick aus wie so ein pixeliges 2D-Adventure in so einer dystopischen, futuristischen Welt. Aber in Wirklichkeit ist es ein Metroidvania-Plattformer. Man springt da durch die Gegend, man kämpft gegen Bosse, man kämpft gegen kleinere Gegner. Es gibt eine ganz umfassende, aufwendig geschriebene Geschichte, die sich dreht um die typischen Cyberpunk-Themen, ne? Große Mega-Corporations haben die Welt übernommen, Social Media ist außer Rand und Band. Zum Glück sind das alles Themen, die fern von unserer echten Realität liegen, ne? Eskapismus, jawohl. Eine ganz faszinierende Spielerfahrung, die da auf uns wartet, und ich kann es gar nicht noch genug unterstreichen, der Look von Replaced. Also Pixel reicht da schon gar nicht mehr. Man muss sagen, hochdetailliert Pixel. Es grenzt fast schon an eine Voxel-Grafik, diese ganz besondere Art der Präsentation, die so unglaublich realistisch eben aussieht. Und dazu kommt dann auch noch eine ganz besondere Spiellust mit Kameraperspektiven und der Inszenierung. Die wird vor allem offensichtlich im Trailer, da sind Spielszenen gezeigt und die demonstrieren, wie oft da mit Kamerawechseln gearbeitet wird, wie oft mal hinter in den Vordergrund übergeblendet wird. Das ist fürs Auge ganz toll anzusehen und auch deswegen bin ich ganz gespannt auf dieses übrigens Debüt eines Studios namens Sad Cat Studios. Ein Team, das besteht aus multinational organisierten Indies, die sitzen also überall auf der Welt, die haben kein gemeinsames Büro und die jetzt mit diesem Spiel durchstarten wollen. Ich bin gespannt, Replaced, ich werde es mir auf jeden Fall angucken und ihr solltet das auch tun, Freunde. Ebenfalls am 14. April setzt der deutsche Entwickler David Jungnickel und sein Studio Bleak Mill Games fort, was sie vor vielen Jahren schon mal angefangen haben. Und zwar veröffentlichen sie Industria 2, dessen Vorgänger vor einigen Jahren von der deutschen Fachpresse fatalerweise immer wieder umschrieben wurde als deutsches Half-Life. Fatal deswegen, weil das einige Erwartungen weckte innerhalb der Spielerschaft, die das Spiel Industria 1 nicht in Gänze erfüllen konnte, aber es bewegt sich in einer ähnlichen Richtung. Die Industria-Spiele, kann man ja so sagen, im Plural, sind Abenteuer-Ego-Shooter-Spiele, in denen man eine ganz besondere Geschichte erlebt, nämlich man befindet sich in einer Paralleldimension zur auslaufenden DDR des Jahres 1989. Wir spielen als Figur namens Nora, die auch schon in dem ersten Industria-Spiel die eine der wichtigen Rollen einnahm. Und diese Nora befindet sich in einer futuristischen Parallelwelt, ich will nicht zu viel verraten, aber in der Maschinen einen großen Teil der Kontrolle übernommen und die Industrialisierung einen ganz eigenen Spin bekommen hat und sie will aus dieser Welt wieder raus, zurück in ihre echte Welt und die echte Welt ist die DDR, Ostberlin des Jahres 1989. Dort beginnt übrigens auch Industria 1 und dorthin kommt sie zurück, indem sie zum einen vor allem schießt und zum anderen vor allem so Raumphysikrätsel löst und deswegen auch dieser von der Presse bemühte Vergleich mit Half-Life. Ich habe vor vielen Jahren Industria 1 mit großem Genuss durchgespielt, darüber auch gepodcastet. David Jungnickel war auch schon mal zu Gast hier bei Orky Cool und jetzt bin ich ganz gespannt auf den zweiten Teil, dass er viel, viel Arbeit erkennbar gesteckt hat. Das Spiel scheint noch etwas größer zu sein, noch etwas umfangreicher und noch etwas tiefer zu sein als der erste Teil. Ich bin ganz gespannt, wie es denn dann tatsächlich gelaufen ist. Ich bin auch bereits in Kontakt mit dem Entwicklerstudio und schaue mal, ob wir hier nicht dazu einen Podcast auf die Beine stellen können. Industria 2, 15. April für den PC. Und am 16. April dann schließlich, Freunde, erscheint wohl das wichtigste Spiel des ganzen Jahres, zumindest dieser Woche. Es heißt Scriptorium Master of Manuscripts und macht mich glücklich und ganz nervös, voller Vorfreude, wenn ich es mir nur angucke. Achtung, haltet euch fest, es ist quasi eine Art Cozy Game, in dem man mittelalterliche Manuskripte in so einem riesengroßen, umfangreichen und schön gemachten Editor gestalten und verschönern muss. Das läuft vor allem über eine Drag-and-Drop-Technik, also ganz niedrigschwellig. Man hat da leere Pergamente vor sich und muss die hübsch machen und schön machen, entweder im Sandkastenmodus, so wie man eben möchte, oder indem man Auftragsarbeiten erledigt. Dann kommt dann zum Beispiel ein König und sagt, hallo mein Herr oder meine Dame, ich möchte, dass Sie ein Manuskript erstellen und verzieren mit Szenen einer Schlacht gegen Osterhasen. Und dann sagt man, jawohl mein Herr, und jetzt muss man diese Szene möglichst beeindruckend und toll und detailliert nachstellen, mit Hilfe der Möglichkeiten, die der wachsende Editor im Laufe des Spiels uns eben an die Hand gibt. Und das sieht so toll aus. Es hat einen ganz stark realistisch anmutenden Look, aber zitiert gleichzeitig auch eben Manuskriptillustrationen aus dem Mittelalter. Es ist farbenfroh, es ist ein bisschen seltsam, es ist ein bisschen bizarr. Es werden auch immer wieder Original Figuren aus mittelalterlichen Manuskripten gezeigt, mit denen man auch arbeiten kann. Also wirklich Hasen, die in irgendwelche Trompeten reinblasen, Elefanten mit drei Köpfe. wer sich damit mal beschäftigt hat, was so in mittelalterlichen Manuskripten zu sehen ist, der weiß, was ich meine. Ganz viele dieser Bilder wurden gemacht und gemalt von Menschen, die nie Elefanten oder Hasen, na gut, Hasen schon, aber die nie Elefanten gesehen haben und nur nach Beschreibung und Erzählung gehen mussten, wenn sie die gemalt haben. Und diese Bilder haben auch ihren Weg in den Editor gefunden und damit noch nicht genug. Man kann diese Manuskripte, die man da bastelt, auch exportieren. Man kann daraus Poster machen, Plakate, Kaffeetassen bedrucke. Ich bin ganz neugierig drauf. Um Gottes Willen, man kann die Werkstatt, in der man arbeitet, auch noch individualisieren. Ich bin da ganz gespannt drauf. Manuskripte in einer richtig schönen Detailhandarbeit gestalten, schön machen und dann auch noch mit Auftragsarbeiten drumherum. Ich bin hyped. Ich sag, wie es ist. Ich bin hyped. Ich bin voller Vorfreude. Ich will es spielen. Und ich kann euch versprechen, liebe Supporter von OrkiCool, es wird eine Folge OrkiCool bespricht dazu geben. Wir werden uns das Spiel in aller Genauigkeit angucken, sobald es erschienen ist, und darüber sprechen. Und ich kann außerdem verraten, als Gast wird dabei sein Rainer Siegel, der ist Mediavist, also Mittelalterforscher. Der hat das studiert. Der kennt den Originalstoff. Wir werden reingehen. Und als Rausschmeißer dieser Spielvorstellung möchte ich noch zitieren den Hinweiskasten des Entwicklerteams auf der Steam-Seite des Spiels, in dem der Entwickler hinweist auf nicht jugendfreie Inhalte und das wie folgt erklärt. Ich zitiere: Scriptorium ist ein Spiel für Schreiber jeden Alters. Wer sich jedoch mit mittelalterlicher Kunst auskennt, weiß, dass sie ein wenig frivol sein kann. Wir haben diese Tradition übernommen und den Humor so bizarr und unverblümt gehalten, wie es die ursprünglichen Schreiber beabsichtigt hatten. Es erwarten dich karikaturhafte Hinterteile und Figuren, die ein oder zwei Feigenblätter benötigen, alle mit einem Augenzwinkern präsentiert, ohne eindeutige oder skandalöse anatomische Details. Zitat Ende. Fantastisch. Es sind übrigens Entwickler aus Polen. Jasa Games heißen sie. Ich freue mich drauf. Und damit kommen wir abschließend zum seltsamsten Spiel, seltsamsten Titel der Woche. Es ist ja die Tradition von Orkemyth und auch die soll diese Woche gewahrt werden. Dieses Mal mit einem Spiel, das nicht verstörend, befremdlich seltsam ist, sondern vor allem eine seltsame Spielidee präsentiert, aber auf die ich sehr gespannt bin. Und zwar spreche ich von Gecko Gods. Erscheint am 16. April für PC, Switch und die PlayStation und ist ein Rätselabenteuer aus der Sicht eines Geckos, der in einer ganz wundervoll hellen Zeichentrickwelt sich umsieht, herumkraxelt und mal guckt, was da so auf ihn wartet. Ich möchte auch hier die Beschreibung des Entwicklerteams zitieren, weil die so schön ist. Und zwar steht da: Erkunde in diesem unbeschwerten Rätselabenteuer ein vergessenes Archipel aus Sicht eines kleinen, aber mächtigen Geckos. Schlängle dich durch sonnige Ruinen und Höhlen voller Vegetation und entdecke eine alte Zivilisation in deinem ganz eigenen Tempo. Jeder Vorsprung, jede Spalte und jeder versteckte Pfad lädt zum Entdecken ein. Gleite mit deinem kleinen Holzboot von Insel zu Insel und löse bei jedem Halt neue Rätsel, nasche Insekten und lüfte spannende Geheimnisse. Zitat Ende. Also ein cozy Erkundungsspiel. Es sieht so toll aus und wird übrigens entwickelt von einem Solo-Entwickler namens Louis Waduszek, der lebt und arbeitet in Oxford im Englischen und sitzt schon seit 2021 und womöglich sogar schon länger an diesem Titel. Also seit 5 Jahren. Und auch das lässt mich hoffen, dass da eine ganz tolle Spielerfahrung drinsteckt. Gecko Gods, ein cozy Herumschlängelspiel aus der Sicht eines Geckos. Was kann man sonst noch wollen? Ich kann es euch sagen, ein Blick auf die Woche bei OrkiCool. Die Woche bei OrkiCool sieht wieder einmal prächtig aus. Dafür habe ich, mein Team und meine Gäste gesorgt. Am Dienstag erscheint die mittlerweile schon 3. Podcast-Begleitung meiner Abenteuer in der Welt von Sekiro. Denn ich hole nun schon seit Wochen dieses Spiel nach. Das From Software Action-Rollenspiel, wenn man es so nennen darf, im ja quasi feudalen Fantasy-Japan. Es gab eine erste Folge, eine zweite Folge und nun wird es eine 3. Folge geben, die meine Abenteuer zu einem Ende führen wird. Begleitet hat mich weiteres Mal Robin Schweiger von Hooked, ein guter Freund und Sekiro-Auskenner, und wir haben mal wieder eine ganze Menge vom Leder gelassen von diesem Spiel und dieser Spielerfahrung und meinen Abenteuern und Eindrücken. Ganz toller Podcast, da könnt ihr euch drauf freuen, wird erscheinen für alle Supporterinnen und Supporter von OrkiCool. Ebenso übrigens wie am Mittwoch der 3. Teil der Ödland-Chroniken meines Abenteuers in Fallout New Vegas. Ich kehre nach 14 Jahren in diese Spielwelt zurück und dokumentiere in Form einer Mischung aus Audio-Let's Play und Audio-Mini-Doku meine Abenteuer dort. Es wird mal wieder eine heikle Folge mit einer kleinen Überraschung. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und am Freitag schließlich bastle ich gemeinsam mit einem Gast, der perfekt für diese Folge geeignet ist, das perfekte Survival-Horrorspiel. Wir haben nämlich beide das jüngst erschienene Resident Evil Requiem gespielt, waren ziemlich beeindruckt davon. Und das ist ja auch kommerziell sehr erfolgreich. Und trotzdem dachten wir uns, Mensch, da muss es doch noch eine bessere Formel geben als das. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und anhand verschiedener Kriterien, vom Schauplatz über die Hauptfigur bis hin zur Bewaffnung und Gegnertypen, unser perfektes Survival-Horrorspiel ersponnen. In Überlänge, da könnt ihr euch drauf freuen am Freitag. Das war ein wahnsinnig toller Podcast, in dem wir die Geister mal so richtig freilaufen ließen. Und die fangen wir dann rechtzeitig zum Sonntag ein, wenn es wieder mal eine neue Folge Orky Cool trifft gibt. Wenn ihr all das, was ich gerade verlesen habe, in der Woche hören wollt, dann lade ich euch herzlich ein zum Abonnement, zum Support von Orky Cool. Ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Für einen Fünfer seid ihr bereits dabei, ihr unterstützt modernen, unabhängigen Spielejournalismus, bekommt jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag extra Podcast-Folgen und außerdem noch Orky Cool 3000 obendrauf. Es ist der Wahnsinn. Und wenn ihr das bereits unterstützt, dann gratuliere ich euch ein weiteres Mal zu dieser fantastischen Entscheidung und danke euch von Herzen, während ich euch in die Arme falle. So. Und nun, Freunde, ab hinaus in die neue Woche. Ich wünsche euch nur das Beste und denke hier mit vollem Herzen an euch.